HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Hans Sarkowitsch, Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham. In dieser Ausgabe haben wir etwas zu feiern, nämlich 25 Jahre HR2 Hörbuch-Bestenliste. Und das machen wir natürlich mit deren Erfinder und seit kurzem auch Jurymitglied Hans Sarkowitsch. Wir schauen mit ihm zurück und auch ein bisschen in die Zukunft. Für das Hörbuch Das mangelnde Licht von Nino Haratischvili, Platz 2 der Hörbuchbestenliste im Mai, hat er volle 10 Punkte vergeben. Und wir wollen natürlich wissen, warum und was das Hörbuch für ihn ausmacht. Mit Dorothee Meyer-Karweg spreche ich dann über das neue Hörbuch von Sascha Mariana Salzmann, Im Menschen muss alles herrlich sein. Eine Geschichte über 4 Frauen und ein Ziel. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch geht es um ein Mädchen, das dank Schindlers Liste überlebt hat. Im Mai 1997, also genau vor 25 Jahren, erschien die erste HR2-Hörbuch-Bestenliste, herausgegeben von HR2 Kultur und vom Börsenblatt, Wochenmagazin für den deutschen Buchhandel. Hier im Studio begrüße ich nun den Mann, der sie erfunden und ins Leben gerufen hat. Herzlich willkommen, Hans Sarkowitsch.
Hallo.
Heute sind Hörbücher ja selbstverständlich. Seit 4 Jahren gibt es ja in HR2 Kultur auch eine eigene Sendung, eben diese Hörbuchzeit, in der die Hörbuchneuerscheinungen vorgestellt und bewertet werden. Damals, so 96, 97, war das ganz anders. Wie kamen Sie auf die Idee, eine HR2 Hörbuch-Bestenliste ins Leben zu rufen?
Ja, das liegt natürlich erstmal beim Hörfunk nahe, gerade bei einer Kulturredaktion im Hörfunk. Aber es gab schon eine Reihe von Hörbuchverlagen und die zeichneten sich ja schon dadurch aus, dass sie auch sehr gute Produktionen machten, vor allem auch dann öffentlich-rechtliche Produktionen übernahmen. Es gab ein starkes Interesse am Hörbuch, aber die Qualität ließ doch teilweise noch zu wünschen übrig, weil viele Verlage jetzt in den Markt strömten und wir nannten das dann so Garagenproduktion, also wirklich schlechte Produktion. Und es ist ja schwer, ein Hörbuch von außen zu erkennen, von der Qualität her, also man muss da schon reinhören. Und das wollten wir im Prinzip den Buchhändlern, den Bibliothekaren und auch den normalen Hörerinnen und Hörern ein bisschen abnehmen, indem wir eine Jury einberufen wollten, die das selbst beurteilt.
Gab es denn ein Vorbild für die HR2 Hörbuch-Bestenliste?
Ja, natürlich. Es gibt ja eine ganze Reihe von Bestenlisten. Also die SWR-Bestenliste zum Beispiel für belletristische Titel, die besteht ja bis heute. Es gab die Sachbuch-Bestenliste des NDR. Also solche Listen gab es schon und die wurden auch geschätzt.
Es gab ja noch keine oder nur wenige Hörbuchexpertinnen und Experten. Wie haben Sie denn dann diese Jury zusammengestellt? Das ist ja auch was ganz Neues.
Ja, das ist nicht so ganz einfach gewesen. Dorothee Meyer-Karweg hat mir ja dabei von Anfang an sehr tatkräftig geholfen. Es war schon eine rechte Suche. Wir guckten natürlich zuerst danach, wer hat denn überhaupt schon über Hörbücher geschrieben in der Zeitung?
Ja.
Und dann versuchten wir, welche zu animieren, darüber zu schreiben, beziehungsweise sich Gedanken darüber zu machen. Aber wir suchten auch nach Buchhändlerinnen und Buchhändler, nach Autorinnen und Autoren, nach Schauspielern zum Beispiel. Die Schauspielerin Rosemarie Fendel war von Anfang an dabei. Also es sollte möglichst breit angelegt sein. Und am Ende waren wir ganz überrascht, dass es funktioniert hat.
Gab es noch andere Voraussetzungen für die Jurymitglieder?
Naja, sie mussten 2 Ohren zum Hören haben. Das war ganz wichtig. Ja. Und auch ein Verständnis für Hörbücher. Also die waren damals auch schon zum Teil lang. Also wer schon nach 2-3 Stunden schlapp machte, war natürlich nichts für die Jury.
Haben die Kritikerinnen und Kritiker, die in der Jury waren, wie erhofft, dann auch fleißig über die Hörbücher geschrieben?
Ja, nicht alle, also aber die meisten doch schon, also die jedenfalls die Möglichkeit hatten, beziehungsweise einige sind ja auch dann dazugekommen zu schreiben, weil sie das dann ganz toll fanden, was sie da hörten. Also das hat sich dadurch schon gelohnt und dadurch hat das Hörbuch auch noch einen weiteren Auftrieb erhalten, wenn dann halt im Fokus etwas stand oder in der FAZ oder in der Süddeutschen Zeitung. Also das sind ja große Blätter. Und das machte sehr, sehr viel aus. Natürlich haben wir keine Kolleginnen und Kollegen aus den Rundfunkanstalten geholt, weil die hätten sich ja selbst bewerten müssen.
So sieht's aus. Was ist denn generell so ein Kriterium für ein gutes Hörbuch? Oder die Kriterien?
Naja, zuerst mal braucht man einen guten Text. Man braucht gute Sprecherinnen und Sprecher. Man braucht eine tolle Regie. Und auch eine wirklich am Ende schlüssige und logische und gut gemachte Produktion. Und wenn das alles zusammenkommt, kann eigentlich nichts schiefgehen.
Jetzt gibt es aber sehr viel. Ne? Es gibt da Hörspiele, es gibt Kabarettaufnahmen, es gibt Lesungen, es gibt Sachtitel. Vergleicht man da nicht Äpfel mit Birnen?
Ach nein, das ist, glaube ich, nicht der Fall, weil es muss ja alles gehört werden. Das heißt, es muss sich alles beim Hören erschließen. Und da ist es manchmal ganz reizvoll, auch auf Themen zu gehen, die nicht unbedingt gleich fürs Hören gedacht sind, sondern die halt mehr für ein Buch gemacht waren. Und manchmal ist man sehr überrascht, wie toll ein Sprecher oder eine Sprecherin ein Buch liest, das man schon mindestens dreimal angefangen hat und nie über die ersten 80 Seiten hinweggekommen ist. Und plötzlich hört man es ganz.
Und es gab mitunter aber auch Kritik. Es gab nicht nur schöne Seiten an der Hörbuchbestenliste, Kritik auch aus den eigenen Reihen an der Entscheidung. Ist es jetzt gut oder schlecht für so eine Bestenliste?
Ja, ist immer gut. Ist überhaupt keine Frage. Ja? Doch, eine Jury muss sich heftig miteinander streiten. Das heißt, da werden die Kriterien geschärft und da würden auch so die, sagen wir mal, die Hörwinkel, wenn man es Synonym nehmen wollte für Blickwinkel, also die Hörwinkel werden dann auch noch erweitert. Und das hat der Liste sehr, sehr gut getan. Und wir haben uns eigentlich immer gefreut, wenn das mal so richtig zur Sache ging, weil dann wussten wir auch, es geht ein Stückchen weiter.
Jetzt haben Sie selbst die Seiten gewechselt und sind Teil der Jury der HR2 Hörbuch-Bestenliste. Sie bekommen aber anders als die anderen keine Aufwandsentschädigung und dürfen keine HR-Produktion bewerten. Wie gefällt Ihnen die Arbeit?
Ja, das ist einfach wunderbar. Das ist ein traumhafter Job. Ich beneide mich selbst, dass ich das so jetzt kann, weil ich muss nicht hören, sondern ich darf hören. Und das ist wirklich wunderbar, weil ich so viel entdecke und so viel Neues dabei lerne. Und das hätte ich sonst neben einem Beruf gar nicht so gekonnt. Und das macht mir sehr viel Spaß.
Wann und wo hören Sie denn?
Ja, ganz verschieden. Also natürlich höre ich auch in dem obligatorischen Ohrensessel.
Ja.
Allerdings da nur Lesungen. Hörspiele lieber mit Kopfhörer, weil man dann halt auch die Feinheiten der Produktion erkennt noch. Besser als wenn man es nur aus dem Lautsprecher hört. Und ich höre auch ganz gerne im Auto, weil das macht natürlich nochmal besonders viel Spaß, wenn man eine längere Strecke fährt oder im Stau steht und hat dann noch was davon, indem man einfach was Schönes sich anhören kann. Das geht natürlich auch nur für bestimmte Produktionen. Also das ist klar. Also es muss dann so sein, dass man auch das im Auto gut hören kann. Und ich habe eine sehr gute Stereoanlage im Auto, da funktioniert das.
Sie haben sich wahrscheinlich extra eine angeschafft.
Ja, ich habe immer großen Wert darauf gelegt, in allen Autos, selbst in den ganz kleinen, eine tolle Anlage zu haben.
Was glauben Sie denn, wie wird sich der Hörbuchmarkt und damit auch die HR2 Hörbuchbestenliste weiterentwickeln?
Naja, wir sehen ja gerade, dass die Bedeutung der CD abnimmt, so wie das mit der Tonkassette war, die heute fast ganz verschwunden ist. Also die CD wird vielleicht für einen kleinen exklusiven Preis bleiben. In der hochpreisigen Ausgabe. Das Ganze wird verstärkt ins Download und in den Stream gehen. Und das wird wiederum Auswirkungen auf den Markt haben, denn die Verlage verdienen mit Hörbüchern, die im Stream laufen, sehr viel weniger, als wenn sie im Buchhandel die verkaufen oder im Download verkaufen. Ja. Und das heißt, sie werden auch sich diese teureren Produktionen gar nicht mehr leisten können. Und manche Verlage werden es nicht schaffen, wirtschaftlich zu arbeiten, wenn ihre gesamte Produktion über Streamingdienste läuft.
Hans Sakovic, vielen Dank, dass Sie mit uns auf 25 Jahre HR2 Hörbuch-Bestenliste geschaut haben. Sie bleiben aber noch bei mir. Wir sprechen gleich noch über das mangelnde Licht von Nino Haratischvili, ein Hörbuch, das es im Mai auf Platz 2 der Bestenliste geschafft hat. Bei uns im Studio ist Hans Sakovic, langjähriger leitender Redakteur von HR2 Kultur und Erfinder der HR2 Hörbuch-Bestenliste. Inzwischen ist er im, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Ruhestand, der gar nicht so ruhig ist. Er ist unter anderem nun auch Mitglied der HR2 Hörbuch-Bestenliste mit ein paar Einschränkungen. Er bekommt, anders als die anderen Jurymitglieder, keine Aufwandsentschädigung und er darf natürlich auch für kein Hörbuch stimmen, das vom HR produziert wurde. Und wenn Hans Sakovic schon mal im Studio ist, dann möchte ich natürlich auch ein Hörbuch mit ihm besprechen, ganz klar. Es geht um Das mangelnde Licht von Nino Haratischvili. Platz 2 auf der HR2 Hörbuch-Bestenliste vom Mai, gelesen von Simone Kabst. Nino Haratischvili ist preisgekrönte Theaterautorin, Regisseurin und Autorin des Familienepos Das achte Leben, das in zahlreichen Sprachen übersetzt und unter anderem mit dem Literaturpreis des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft, dem Anna-Segers-Literaturpreis, dem Lessing-Preis-Stipendium und zuletzt mit dem Bertolt-Brecht-Preis 2018 ausgezeichnet wurde. Wahnsinn! Ihr Roman Die Katze und der General wurde für die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2018 nominiert. Der neue Roman Das mangelnde Licht verfolgt die Schicksale von 4 Frauen aus Georgien nach der Auflösung der Sowjetunion. Hans Sakovic, wie erleben diese 4 Frauen diesen großen zeitgeschichtlichen Umbruch?
Ja, interessanterweise gleiten sie mehr in diesen Umbruch hinein. Also es wird nicht als radikale Zäsur erlebt, sondern mehr als eine Veränderung mit vielen, vielen meist negativen Facetten. Der Roman beginnt 1987, also vor dem Umbruch in Tiflis, also Tbilisi, der Hauptstadt von Georgien. Und das war ja damals noch eine Sowjetrepublik. Und diese vier Protagonistinnen, also Dina, Ira, Nene und die Erzählerin Keto, sind damals 14 Jahre alt und sie wohnen nebeneinander in so einem kleinen Viertel in Tiflis. Und eines Nachts brechen sie dann zu einem großen Abenteuer auf und da können wir ja mal reinhören.
Ich hielt den Atem an und beobachtete, wie Dina durch das Gitter in den Hof hineinbrach, mit diesem frohlockenden, triumphalen Gesichtsausdruck. Und auch ich wähnte mich für einen Moment als Herrscherin über jedes Glück und jede Freude, als Königin der Wagemutigen, denn ich war für einen Augenblick sie. Dina, meine tollkühne Freundin. Und nicht nur ich, auch die beiden anderen wurden zu ihr, teilten dieses Gefühl von Freiheit, das lauter Versprechen zu bergen schien, wartete hinter diesen rostigen Streben doch eine ganze Welt nur darauf, von uns erkundet und erobert zu werden. Eine Welt, die sich uns zu Füßen legen wollte. Wir näherten uns der alten Umzäunung des Botanischen Gartens, bestaunten das von Dina vollbrachte Wunder, während sie selbstzufrieden zu uns herübersah, als wollte sie Applaus und Anerkennung dafür, dass sie unseren Zweifeln zum Trotz Recht behalten hatte, dass uns nämlich dieses vom Rost zerfressene Gitterstück an der Engelsstraße den idealen Durchschlupf bot, um das große und lang ersehnte Abenteuer zu beginnen. »Na, wird es endlich?« rief sie uns von der anderen Seite zu, und eine von uns, ich weiß nicht mehr welche, legte den Zeigefinger auf die zusammengepressten Lippen und stieß ein sorgenvolles Psst hervor.
Inwieweit verändert die Auflösung der Sowjetunion denn das Leben in Georgien?
Natürlich ganz massiv. Also wir erfahren von den Auswirkungen mit dem Bürgerkrieg. Also es gibt eine massive Verrohung, die auch sehr drastisch geschildert wird. Mord, Vergewaltigung. Es gibt extensiven Drogenkonsum. Und diese Ereignisse sind nicht nur der Hintergrund für diese biografische Erzählung, sondern sie greifen halt auch massiv in das Leben dieser Frauen ein. Und das war vorher schon der Fall. Wir haben ja eine ganze Reihe von Rückblenden in diesem Roman. Und man geht eigentlich zurück bis in die Gründung der Sowjetunion 1917 und merkt, dass diese Familien, um die es da geht in diesem kleinen Viertel, alle irgendwie damit zu tun haben. Da sind Männer verschwunden, da wurden Männer umgebracht, andere sind ins Lager gekommen, dann gab es Stalin-Anhänger, es gab Antistalinisten und so weiter. Also diese Geschichte wird sehr, sehr lebendig und plötzlich wird sie wieder aktuell durch die Aggression, damals auch die russische Aggression schon in Georgien, dann die Abspaltung von Abchasien. Also das ist bei der Autorin nicht bewusst gewesen, dass sie eine Parallele schafft mit ihrem Roman auch zu den Verhältnissen, die wir gerade haben, dem Krieg in der Ukraine. Und auch da gibt es einen O-Ton über die Zeit, als die Russen in Georgien, man muss sagen, wüteten.
Mit dem milden und betörenden Herbst begann auch das Kartenhaus, das unser Land war, einzustürzen. Trotz des Anfang September vereinbarten Waffenstillstands spürte das Meer in den darauffolgenden Wochen immer mehr Leichen an. Menschen, die zuvor Seite an Seite gelebt hatten, waren nun Feinde. Flüchtende begannen, ins Landesinnere zu stürmen, schutzlos der Willkür russischer Waffen ausgesetzt. Die sogenannten georgischen Streitkräfte bestanden aus ahnungslosen Familienvätern und minderjährigen Jungs, die direkt von der Straße in Laster verfrachtet wurden, aus ein paar romantisierenden Patrioten, die sich unbedingt als Helden beweisen wollten, und aus Künstlern, die zuvor über Pazifismus doziert hatten und sich nun, von einem fremdartigen Fieber befallen, berufen fühlten, ihr Land zu verteidigen, und aus Anhängern der Mchedrioni, die ihren Beutezug fortsetzten. Es war aber auch das magische, wie aus dem Nichts aufgetauchte Wundermittel Heroin, das die Männer in den Krieg lockte. Wir kannten das farb- und geruchlose Gift noch nicht, ahnten nicht, welch mächtiger Zauber ihm innewohnte, was für ein Seelenräuber es war. Grausamer als der Krieg und die russischen Kalaschnikows floss es durch unsere Straßen.
Die vier Frauen erleben sehr unterschiedliche Dinge, auch in unterschiedlichen Ländern. Schafft es denn die Autorin, die Geschichte der einzelnen Figuren miteinander zu verweben, dass man als Hörer, als Leser auch dabei bleibt?
Ja, ich glaube, das ist eine der großen Stärken dieses Romans, dass diese vielen Lebensgeschichten, sehr nicht nur die vier Frauen, sind ja auch ihre Familien und da wird ja auch sehr viel aus der Familiengeschichte erzählt, dass es alles miteinander verwoben wird. Und das, was wir eben gehört haben, ist nicht unbedingt typisch für dieses Buch, so eine kleine geschichtliche Exkursion, sondern das findet alles in den Familien statt. Wir erfahren immer den Reflex in den Menschen und das macht die Sache eigentlich sehr, sehr spannend. Das ist kein Geschichtsbuch, das uns Geschichte erzählt, sondern das uns Geschichte erleben lässt anhand von einzelnen Personen, die damals halt in Georgien lebten und dann später von Georgien aus in die Welt gezogen sind.
Jetzt hat das Hörbuch eine Dauer von 25 Stunden. Die Interpretin ist die Schauspielerin Simone Karpst. Wir haben sie vorhin gehört. Wie meistert sie die Strecke?
Also ich war erstaunt über die Frische, die sie bis zum Ende durchhält. Also 25 Stunden, das ist auch für eine Sprecherin eine ganz lange Phase. Und es gibt eigentlich keine Ermüdung, ganz im Gegenteil. Also sie liest diese Erinnerungen, Erlebnisse, vor allem also diese Erzählerin Keto, mit großer Spannung. Sie hält die Spannungsbögen und sie kommt auch sehr gut in diese Zeit herein. Und sie ist erstaunlich wandelbar in ihrer Stimme. Und das merkt man besonders bei den Dialogen. Wir haben ja vorhin ein kurzes Stück gehört. Also sie gibt allen Personen eine eigene Stimme. Und der Text ist sehr kompliziert, weil er durch die Zeiten und durch die Schicksale hin und her springt. Das macht es ja nicht so ganz einfach. Aber ihre Stimme lässt uns das fühlen und führt uns dann sicher auch durch diesen Roman.
Ein Hörbuch für den Ohrensessel oder fürs Auto?
Also in den Ohrensessel, wenn man es sich gemütlich machen will, würde ich dieses Hörbuch nicht empfehlen, ganz deutlich. Aber man sollte es schon hören. Man versteht dann doch, wenn man dieses Hörbuch gehört hat, mehr über den aktuellen Konflikt in der Ukraine, obwohl der da gar nicht spielt, aber Georgien hatte ähnliche Probleme. Und das macht dieses Hören noch mal spannender und erkenntnisreicher als bei manch anderem Hörbuch, das über diese Zeit oder jetzt aktuell produziert wird zu dem Ukraine-Konflikt.
Die Wahl der Jury für die HR2-Hörbuchbestenliste ist immer eine Mehrheitsentscheidung. Und Sie selbst haben auch für dieses Hörbuch gestimmt und haben ihm sogar die vollen 10 Punkte gegeben. Was macht es so besonders?
Ja, es war das Beste des Monats, finde ich. Also damit gibt es schon mal 10 Punkte. Also ich hatte schon Einwände, das gebe ich ganz deutlich zu. Ja. Denn es gibt da Redundanzen und die liegen auch vielleicht am Lektorat, das nicht so ganz aufgepasst hat. Man hätte man das streichen können und auch nicht jedes biografische Detail aus diesem riesigen Personentableau hätte ich unbedingt erfahren müssen. Aber Nino Haratischvili hat eine sehr schöne Sprache, die sich auch wunderbar zum Hören eignet, vor allem wenn es so hervorragend vorgelesen wird. Und sie entwickelt halt diese Lebensgeschichten vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund und das macht die Sache natürlich nochmal sehr spannend, auch wenn das manchmal sehr irritierend ist. Es ist auch erschreckend in den Schilderungen und oft auch schwer zu hören. Und manchmal ist es auch ein bisschen sentimental, aber gehört vielleicht auch dazu. Aber man kann sich in dieses Hörbuch schon versenken und kann auch dabei bleiben. Und dann vergisst man vielleicht doch, dass es 25 Stunden lang ist. Und man kann es ja wirklich in Stücken hören. Man muss es ja nicht am Stück hören. Also das kann ich nun wirklich nicht empfehlen, auch nicht bei dem Inhalt. Also das ist schon etwas ganz Besonderes.
Vielen Dank, Hans Sakovic, dass Sie heute mein Gast waren. Wir sprachen über Nino Haratischvili, Das mangelnde Licht, gelesen von Simone Karpst. 4 MP3-CDs haben eine Dauer von 25 Stunden und 34 Minuten, sind bei Hörbuch Hamburg erschienen und kosten 30 Euro. Die HR2 Hörbuchzeit geht jetzt weiter mit meiner Kollegin Dorothee Meyer-Karweg. Sie haben uns ein Hörbuch von Sascha Mariana Salzmann mitgebracht.
Ja, genau. Die ist Theaterautorin, Dramaturgin und eben auch Autorin. Und ihr Debütroman Außer sich wurde gleich 2017 mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und dem Mara-Kassens-Preis ausgezeichnet und stand außerdem auch noch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Also die hat schon ziemlich Erfolg gehabt von Anfang an.
Ja, das klingt so. Ihr neuer Roman heißt Im Menschen muss alles herrlich sein.
Genau, das war eine Lesung, die im Mai als persönlicher Tipp von Juror Hans Altenhain auf die HR2-Hörbuch-Bestenliste gewählt wurde.
Und der Roman, der beginnt in den 70er Jahren und endet in der heutigen Zeit. 4 Frauen stehen auch hier im Mittelpunkt. Was erleben diese Frauen, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, auch hier geht es um diese Jahrzehnte des Umbruchs, diesmal aus der Perspektive der Ukraine. In den 70er Jahren gehörte sie eben ja auch noch zur Sowjetunion. Und es war eine Zeit, in der angeblich alle Brüder und Schwestern waren, aber es gab auch dort Diskriminierung. Also hier in diesem Roman sind es vor allem die muslimischen Tschetschenen oder die Juden, die von einigen Ukrainern verächtlich gemacht werden. Und der Roman beginnt mit der Lebensgeschichte des Mädchens Lena. Der Vater ist Lehrer, die Mutter ein hohes Tier in einem Chemiewerk. Und ihr Leben in der Ukraine ist geprägt von Indoktrination, Bestechungen und Korruption. Und als Lenas Mutter krank wird, sie hat irgendeine Nervenkrankheit, wird die Ärztin mit Geld bestochen, damit sie die Mutter ordentlich behandelt. Einmal muss Lena, da ist sie noch ein Kind, das Geld selbst an die Ärztin überbringen. Und zwar so ein bisschen versteckt in einer Tasche mit Obst, damit es nicht so auffällt. Das ist für Lena eine ziemlich furchtbare Situation. Da hören wir mal rein. Es liest Nina Petri.
Als das Gitter des Fahrstuhls zuschnappte, knöpfte sie eilig ihren Mantel auf und riss das Kuvert mit dem Bargeld aus dem Hosenbund, um es zwischen die Orangen zu stopfen. Es war ihr egal, dass der Umschlag wie gekaut aussah. Oksana Tadejewna bat sie nicht herein. Sie nahm die Tasche im Türrahmen stehend wie eine gewöhnliche Postzustellung entgegen, stellte sie zwischen ihren Beinen ab und zählte das Geld vor Lenas Augen. Um nicht auf die schnellen Finger starren zu müssen, die durch das Bündel Scheine blätterten, und um ihre Scham zu verbergen, schaute sie an der Ärztin vorbei in die Wohnung hinein, konnte aber nur ein paar Garderobenhaken in einem langen, unbeleuchteten Flur erkennen. Irgendwo hinten lief der Fernseher. Sie hörte das Knistern. Vielleicht war es auch eine Schallplatte. Oksana Tadejewna verzog keine Miene, nickte wortlos und bedeutete Lena, dass alles stimmte. Man hatte ihr aufgetragen, ein paar Worte zu sagen, so etwas wie »Guten Rutsch, Mama wünscht Glück und Gesundheit« oder »Kommen Sie gut rein, Mama denkt an Sie«. Aber Lena war sich sicher, dass ihr die Tränen kommen würden, wenn sie den Mund aufmachte, also sagte sie nichts, bis die Ärztin die Tür grußlos schloss.
Ja, die Mutter stirbt dann dennoch, weil sie, so die Vermutung der Tochter Lena, falsch behandelt worden ist. Lena wird später dann selbst Ärztin. Auch ihren Studienplatz bekommt sie nur durch Bestechung und lernt das Korruptionssystem dann von der anderen Seite kennen. Denn jetzt erhält sie als Ärztin von Privatpatienten Geld zugesteckt. Sie wird dann schwanger, doch ihr tschetschenischer Freund will nichts von ihrem Kind wissen. Stattdessen heiratet sie den Juden Daniel. Und dann entschließt sie sich endlich, nachdem auch die Großmutter gestorben ist, an der sie sehr hing, mit Mann und Kind nach Deutschland zu emigrieren.
Und sie kommen in Deutschland an?
Sie kommen in Deutschland an, natürlich räumlich, aber auch innerlich, seelisch. Allerdings mit Schwierigkeiten. Der Roman macht dann hier einen großen Cut. Wir überspringen viele Jahre. Und jetzt stehen nicht nur Lena, sondern auch deren Tochter Edi und Lenas Freundin Tatjana und deren Tochter Nina im Mittelpunkt. Lena, eigentlich Ärztin, muss jetzt als Krankenschwester arbeiten. Und grundsätzlich diese ältere Generation, also Lena, Tatjana und Lenas Mann Daniel, sind stark in dieser Community von Ausgewanderten verhaftet. Aber vor allen Dingen die Frauen werden als sehr lebenspraktisch beschrieben. Ihr Weg ist mühsam, aber sie lassen sich sozusagen nicht unterkriegen. Lenas Mann Daniel bleibt dagegen arbeitslos. Er informiert sich vor allen Dingen über Russia Today und kann sich so grundsätzlich nicht mit dem neuen Leben arrangieren.
Wie sieht's aus mit der zweiten Generation? Sind die angekommen?
Also das sind die Töchter Nina und Edi, die sind ja sozusagen im Westen aufgewachsen und die haben jetzt wirklich ganz andere Probleme. Bei denen geht es jetzt eher um diese schwierige Identitätssuche und Findung. Edi fühlt sich vor allem zu Frauen hingezogen. Sie will außerdem als Journalistin die Welt bereisen und merkt da aber, dass sie immer wieder von ihrer Redaktion auf die emigrierten ehemaligen Sowjetbürger angesetzt wird, sozusagen. Sie sei ja eine von ihnen, was sie allerdings ein bisschen anders sieht. Also sie möchte sich gar nicht mit diesen Themen so beschäftigen. Und Nina, die Tochter von Tatjana, kann keine wirkliche Nähe zu ihrer Mutter aufbauen. Es wird nicht so ausdrücklich genannt, aber sie trägt wohl so autistische Züge, ist außerdem ein Computernerd. Auch sie wird die Vergangenheit nicht wirklich los. Und dazu hören wir einen zweiten Ausschnitt, gelesen von Marina Frenk, in dem Nina über ein Telefongespräch mit der Mutter sinniert.
Im gleichen Gespräch behauptete sie über das Land, aus dem sie kommt, man könne es mit dem Verstand nicht begreifen. Ich wusste schon, dass wir nicht dasselbe meinen, aber ich dachte, vielleicht könnten wir uns in dem Punkt treffen, dass es kein festlegbares oder berechenbares Verhältnis von Ursache und Wirkung gibt, sondern immer nur eine Palette an Möglichkeiten, wie sich die Dinge zueinander verhalten. Physik ist da hilfreich. Also habe ich gesagt, dass sich die Sowjetzeit eher mit der Heisenbergschen Unschärferelation erklären lässt als mit Politik oder Geschichte oder mit ihren Gefühlen. Je näher man eine Eigenschaft des Quantenobjekts bestimmen kann, desto ungewisser werden die anderen. Man sieht nie ein vollständiges Bild und das ist das Wichtigste an der Heisenbergschen Entdeckung, dass es nie eine fassbare Wirklichkeit gibt. Nur den Wunsch, dass sich etwas als Ganzes begreifen und benennen lässt. Das wäre dann Einstein. Aber nicht mal der konnte Heisenbergs Theorie widerlegen.
Wir haben jetzt beide Stimmen gehört, Nina Petri und Marina Frenk. Wie gelingt die Aufteilung zwischen den Sprecherinnen?
Also Nina Petri ist ja die ältere der Schauspielerinnen. Sie liest den Part, in dem Lena und Tatjana im Vordergrund stehen. Und Marina Frenk den, in dem es um die Sicht von Nina und Edi geht. Wir haben sie hier gerade so als Ich-Erzählerin gehört. Das funktioniert so ganz passabel, auch wenn man das nicht so trennen kann. Weil Nina Petri beispielsweise auch Lenas Leben liest, in der Lena eben noch ein Kind ist. Da passt diese ältere Stimme dann nicht ganz so gut. Beide Schauspielerinnen haben aber im Prinzip eine sehr angenehme Stimme. Marina Frenk klingt tatsächlich noch sehr jugendlich. Nina Petri hat dann eine eher so eine härtere, abgeklärte Stimmlage. Aber ich muss sagen, ich habe beiden sehr gern zugehört.
Ich muss noch mal auf den Titel zu sprechen kommen. Das beschäftigt mich schon, seit wir angefangen haben. Im Menschen muss alles herrlich sein. Was bedeutet das?
Ja, das ist ein abgewandeltes Tschechow-Zitat aus dem Stück Onkel Vanya. Dort heißt es eigentlich, an einem Menschen muss alles herrlich sein. Und das sagt in dem Stück ausgerechnet ein Trinker, ist also ironisch gemeint. Und wir sehen hier auch im Roman, in keiner der Figuren ist alles herrlich. Sie alle sind zerrissen und kämpfen mit ihrem Leben und mit ihrer Identität.
Vier Frauen, vier Lebensgeschichten. Geht das auf oder sind das zu viele Einzelfäden, die hier miteinander verwoben werden?
Ja, also für mich ist schon ein bisschen die Frage, ob es der vier Frauen bedurft hätte. Also wir sind sehr nah dran an dieser Lena und ihrer Familie. Tatjana und deren Tochter werden nie so plastisch. Also er wollte die Autorin Sascha Mariana Salzmann einfach ganz viele Facetten derjenigen erzählen, die diese Migrationsgeschichte aus der Sowjetunion mitgemacht haben. Und das geht eben, so einigermaßen auf. Unsicher bin ich auch, ob ich den Anfang so gut finde. Der Roman beginnt nämlich in der Jetztzeit und da werden Fährten gelegt und auch Figuren vorgestellt, die erst sehr viel später wieder aufgenommen werden. Das ist einfach ein bisschen verwirrend. Und dann nach einigen Minuten Hörzeit geht es zurück in Lenas Kindheit und dann werden die Biografien mehr oder weniger chronologisch erzählt. Also es hilft bei solchen Romanen, ganz am Schluss nochmal den Anfang zu hören. Dann erklärt sich manches.
Ihr Fazit?
Im Prinzip ein sehr spannender Roman mit kleinen Schwächen. Ein Roman, der uns ein Stück des Lebens in der Ukraine als Teil der Sowjetunion und danach näher bringt. Und daher gerade für die jetzige Zeit ein Roman von großer Aktualität.
Sascha Mariana Salzmann. Im Menschen muss alles herrlich sein. Gelesen von Nina Petri und Marina Frenk. Zwei MP3-CDs, das sind 11 Stunden und 53 Minuten, kosten 24 Euro und sind bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit MDR Kultur erschienen.
Und das Hörbuch kam als persönlicher Tipp von Hans Altenhain auf die H2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai.
Kommen wir zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch. Einem, das von zwei Autoren geschrieben wurde, nämlich von Rena Finder und Joshua M. Green. Wer sind die beiden, Dorothee Meyer-Karweg?
Also Rena Finder ist eine Jüdin. Sie wurde 1929 in Krakau, Polen, geboren und ist eine der Überlebenden des Holocaust. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog sie mit ihrem Mann in die USA und sie hat sich dann der Aufgabe gewidmet, andere über den Holocaust zu informieren. Also hat ihre eigene Geschichte an Schulen, Universitäten und in Synagogen erzählt. Und dies hier ist ein Buch bzw. ein Hörbuch ihrer Lebensgeschichte. Rena Finder ist außerdem Mitbegründerin des Facing History and Ourselves Projekts.
Was ist das für ein Projekt?
Das ist eine internationale nichtstaatliche Organisation, also ein Projekt, was gleichzeitig eine Organisation ist. Und die bietet Lehrerfortbildung und Unterrichtsmaterialien an. Schwerpunkt sind so die historischen Themen des 20. Jahrhunderts, also der Völkermord an den Armeniern, die Weimarer Republik, der Holocaust, die Apartheid und so weiter. Also Themen wie Identität, Antisemitismus, Rassismus kommen dazu. Und Hauptsitz des Projekts ist in den USA.
Und Joshua M. Green?
Joshua M. Green produziert Bücher und Filme über den Holocaust. Ah. Und hier hat Herr Rena Finder einfach beim Verfassen des Textes geholfen.
Das Hörbuch heißt Ich überlebte, ein Mädchen auf Schindlers Liste. Hier kommt also noch ein dritter Name ins Spiel, nämlich Oskar Schindler.
Ja, genau, Oskar Schindler, den kennt man ja. Er war Unternehmer, hat während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit seiner Frau etwa 1200 bei ihm angestellte jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten bewahrt. Eigentlich war er zu Anfang Profiteur des Krieges und auch ein Lebemann, aber ihn widerte die Behandlung der Juden dann so an, dass er und seine Frau ihr gesamtes Vermögen geopfert haben und auch bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um Juden zu retten. Gestorben ist er dann 1974 und dann wurde er posthum von Israel geehrt, indem er zu einem der Gerechten unter den Völkern ernannt wurde.
Wie hat dann Rena Finder die NS-Zeit erlebt?
Ja, erstmal war es so, also sie ist in Krakau aufgewachsen und Krakau hatte damals ein sehr reiches jüdisches Leben. Allerdings gab es auch bei den Polen schon großen Antisemitismus. Und kurz nachdem die Nationalsozialisten Polen überfallen hatten, also 1939, musste die kleine Rena mit ihrer Familie und mit ein paar Habseligkeiten in das jüdische Ghetto von Krakau umziehen. Und wie es dort war und wie es dort aussah, das beschreibt sie so, es liest Julia Nachtmann.
Wir erreichten das Ghetto gemeinsam mit hunderten anderer Juden, die Koffer und Decken trugen und was immer sie sonst noch schleppen konnten. Die Deutschen hatten rund um das Ghetto eine Backsteinmauer errichten lassen, die beinahe 3 Meter hoch war. Überall patrouillierten deutsche Soldaten und polnische Polizisten. Als wir durch die Tore ins Ghetto traten, fühlte es sich an, als ob mein Leben zu Ende gegangen wäre. Im Ghetto angekommen, führte mein Vater uns zu einem Haus, in dem bereits einer seiner Brüder wohnte. Es war ein altes, dreistöckiges Gebäude aus Stein. Die Menschen, die hineingingen oder herauskamen, machten alle ein düsteres Gesicht. Mein Onkel führte uns in seine Wohnung und lächelte uns halbherzig an. Niemand machte sich Illusionen über unsere furchtbare Lage. Dies hier war alles andere als ein fröhliches Familientreffen. Die Wohnung war winzig. Sie bestand lediglich aus 2 engen Räumen und einer klitzekleinen Küche mit einem schmalen Waschbecken. Einige Wochen vor Ausbruch des Krieges waren meine Eltern mit mir im Kino gewesen, wo wir uns Schneewittchen und die 7 Zwerge angesehen hatten. Als ich dieses Miniaturwaschbecken sah, sagte ich zu meiner Mutter, »Für Zwerge wäre es in Ordnung, aber wie soll das für uns alle hier reichen?« Mein Onkel wohnte mit Frau und Kind in einem der Zimmer. Ich wohnte mit meinem Vater und meiner Mutter im 2. Raum, den wir, wie wir bald herausfanden, noch mit einer weiteren Familie namens Goldberg teilen mussten. Die Goldbergs waren zu dritt, eine Frau, ihr Mann und die Schwester des Mannes. Meine Eltern schraubten Haken in die Mitte der sich gegenüberliegenden Zimmerwände, zogen ein Seil von einem Haken zum anderen und warfen eine Decke über das Seil. So teilten sich 6 Leute ein einziges kleines Zimmer.
Der Vater von der kleinen Rena wurde dann später auch noch abgeholt, nach Auschwitz deportiert und ermordet. So war dann Rena mit ihrer Mutter sozusagen allein. Und als das Ghetto dann aufgelöst wurde, kam Rena und ihre Mutter in ein Lager ganz nah bei Krakau. Und das Lager wurde von Amon Göth geleitet, einem unglaublichen Sadisten, der willkürlich Menschen erschoss. Auch Renas Onkel wurde dann von ihm umgebracht. Ja, und dann kommt Oskar Schindler ins Spiel. Er besaß nämlich in der Nähe von Krakau eine Fabrik, die Deutsche Emaillewarenfabrik, auch Emalia genannt, und die wurde als kriegswichtig anerkannt. Und so konnte er jüdische Arbeiter anfordern und diese Häftlinge stellte er dann als unabkömmlich für seine Produktion dar. Und um die Juden noch besser schützen zu können, machte Amon Göth irgendwann ein Angebot.
Eines Tages trat er an den Kommandanten Amon Göth heran und erzählte ihm von seiner Idee, in der Nähe der Emalia ein Nebenlager zu errichten. »Das ist doch Zeitverschwendung, wenn die Häftlinge über 3 Kilometer von Plaszow hierher laufen müssen«, sagte Schindler zu Göth. »Dadurch werden sie nur müde und sind weniger produktiv. Lass mich mein eigenes Lager bauen, in dem ich meine Arbeiter unterbringen kann. So sind sie morgens schneller in der Fabrik. Ich habe nun mal meine Vorgaben von der deutschen Verwaltung und ich brauche die Arbeiter so lange wie möglich hier vor Ort, um diese Vorgaben zu erfüllen.« Abgesehen davon mache ich dadurch einen größeren Gewinn, was auch für dich seine Vorteile haben wird. Nach diesen Worten ließ Schindler ein Täschchen mit Diamanten über den Tisch schlittern. Göth steckte sich das Bestechungsgeschenk in die Tasche und gab ihm die Erlaubnis, ein Nebenlager zu errichten.
Tja, Oskar Schindler muss dann noch oft bestechen, um die Juden zu retten. Und Renas Mutter erfuhr dann von diesem neuen Lager und es gelang ihr, mit ihrer Tochter auf eine Liste mit den Namen zu kommen, die für Oskar Schindler arbeiten sollten. In Schindlers Lager wurden sie deutlich besser verpflegt und waren erst auch einmal sicher vor der Ermordung. Aber am Ende des Krieges wurden Rena und ihre Mutter mit anderen Frauen doch noch nach Auschwitz deportiert. Sie blieben da ungefähr 3 Wochen. Und dann im allerletzten Augenblick konnte Schindler die Juden auch diesmal wieder retten. Schindlers Juden überlebten dann, es waren fast 1200 Menschen und Oskar Schindler selbst war dann bankrott.
Das ist eine sehr eindringliche Überlebensgeschichte. Sie ist konzipiert für 10-Jährige. Dorothee Meyer-Kawe, klappt das vom Alter her?
Also es sind schon recht harte Details, die Rena Finder hier mit Hilfe von Joshua M. Green aufgeschrieben hat. Und ich habe wirklich nicht die schrecklichsten Ausschnitte rausgesucht. Das ist nichts, was sich 10-Jährige allein anhören sollten, finde ich. Es ist wirklich meines Erachtens eher was für Ältere und auch für Erwachsene.
Bei Julia Nachtmann ist mir aufgefallen, dass sie den Text recht sachlich vorträgt. War das eine gute Idee?
Also zuerst fand ich es auch ein bisschen sehr karg und sehr trocken, aber dieser nüchterne Ton hilft natürlich, mit dem schrecklichen Inhalt besser umzugehen. Der ist ja schon emotional genug und da muss man nicht noch einen draufsetzen. Insgesamt ist es schon ein sehr wichtiges Stück über eine barbarische Zeit und darüber, was einzelne Menschen dennoch Positives ausrichten können. Ganz am Schluss des Hörbuchs hören wir dann übrigens noch 2 Lieder aus dem Widerstand, auf Jiddisch gesungen von Esther Bescharano.
Rena Finder und Joshua Green, Ich überlebte. Ein Mädchen auf Schindlers Liste, gelesen von Julia Nachtmann mit Musik von Esther Bescharano. 2 CDs und damit circa 3 Stunden sind im Jumbo Verlag erschienen und kosten 14 Euro. Das Hörbuch ist für Kinder ab 10, aber auch was für Erwachsene. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Tschüss sagen Hans Sarkowitsch, Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham.